Oh, hallo zusammen zum Kakadu. Heute scheinen wir mal wieder auf der Überholspur zu sein. Ihr hört es hier klingeln, aber das war kein Fahrrad. Eben ist hier tatsächlich einer auf so einem uralten Vorfahren des Fahrrads vorbeigeradelt. Besser gelaufen.
Die Vorfahren von den Fahrrädern, das waren ja Laufräder, so aus Holz und so oben so eine Stange unterm Sitz. Und mit denen hat man schon richtig viele Wettrennen gemacht.
Ja, und zwar Wettrennen im wahrsten Sinne des Wortes, denn Pedalen gab's nicht. Der Schwung kam durch die Füße am Boden. Wir erinnern heute an das 200 Jahre alte Urfahrrad. Und weil die alten Gefährten ja irgendwie doch wirklich faszinierend sind, nicht die Gefährten, sondern die alten Gefährte, steigen wir auch noch ein in die Tube. Die Tube ist die Londoner U-Bahn. Dieser Tage wird sie 155 Jahre alt. Aber nicht nur um Technik soll es heute gehen im Infotag. Wir verkosten auch was. Es ist nicht der Döner von Lukas Podolski. Hier schon mal ein Vorgeschmack.
Kennt ihr das schon?
Nein.
Sehen so
künstlich
aus.
Ja. Sie schmecken so ein bisschen süßlich, aber auch herzhaft, finde ich. Also man kann sie eigentlich zu allem essen.
Ja, aber wer sind die denn, die man offensichtlich an einem Straßenstand kaufen kann, die lecker duften und noch besser schmecken und die irgendwie so ein purzelndes Geräusch machen, wenn man sie in ein Schüsselchen füllt? Das Geheimnis lüften wir gleich in der Sendung. Ich bin Rieke, schön, dass ihr da seid. Lass es rollen, rollen, Move Mama, Rup rappen hier über die Erfindung des Rades, besser des Fahrrades. Und dieser Gegenstand ist ja auch wirklich eins der großartigsten Dinge, die wir Menschen so hinbekommen haben, finde ich. Wir feiern das Fahrrad heute im Kakadu und stellen euch jetzt den Mann vor, der sozusagen das Urfahrrad erfunden hat. 200 Jahre ist das her, dass die Saga Fahrrad beginnen konnte. Stefanie Menge hat für euch nachgeforscht.
Das ist so einigermaßen groß und ist vorne schwarz und hinten rot und hat so eine schöne Rosen.
Das ist ganz blau, das hat drei Gänge und es hat weiß-schwarze Flaggen.
Meins hat 21 Gänge, schwarze Hörner, schwarze Klingel.
Wer anderen sein Rad beschreibt, nennt meist Besonderheiten wie Farbe oder Ausstattung. Seltener wird erwähnt, dass es zwei hintereinander liegende Räder und einen Lenker hat. Schließlich ist das Fahrrad das weltweit am meisten genutzte Verkehrsmittel.
Es ist auch wichtig, dass ich immer einen Helm aufhabe. Und dann machen ich und Mama dann auch schöne Radtouren und fahren immer zur Schule morgens.
Also mit dem Fahrrad fahre ich zur Kirche, zum Hockey und wenn ich was für meine Eltern einkaufen gehe, so Strecken, die zu Fuß irgendwie nicht so angenehm sind, aber fürs Auto zu kurz sind.
Wenn man eine lange Strecke läuft, dann tun ja einem dann die Füße weh.
Ich mag es, wenn man die Haare offen hat und dann der Wind einem so um die Ohren saust.
Zu Beginn der Erfolgsgeschichte unseres Fahrrads flitzte Karl Freiherr von Dreis auf einem klobigen Gefährt von seinem Wohnhaus in Mannheim auf der gepflasterten Chaussee in Richtung Schwetzinger Poststation.
Den Zuschauern, die Dreis Testfahrt an jenem 12. Juni 1817 auf der weit und breit am besten ausgebauten Straße verfolgten, bot sich ein seltsamer Anblick. Der Freiherr saß auf einem Längsbalken mit Sattel und zwei Rädern, die hintereinander angeordnet waren. Das Vorderrad war beweglich und lenkbar. Um vorwärts zu kommen, stieß er sich mit beiden Füßen abwechselnd vom Boden ab und ließ sich rollen.
Die Vorfahren von den Fahrrädern, das waren ja Laufräder, so aus Holz und so oben so eine Stange unterm Sitz. Und mit denen hat man schon richtig viele Wettrennen gemacht.
Die 14 Kilometer Strecke zur Poststation und zurück schaffte Dreis mit purer Muskelkraft in einer knappen Stunde. Für damalige Verhältnisse eine Sensation. In einer Broschüre warb der 1785 geborene Tüftler, der eigentlich Forstbeamter war, für seine zweirädrige Laufmaschine.
Bergauf geht die Maschine, auf guten Landstraßen, so schnell wie ein Mensch in starkem Schritt. Auf der Ebene, bei trockenen Fußwegen, wie ein Pferd im Galopp. Bergab schneller als ein Pferd.
Wo es auch nur halbwegs gute Straßen gab, verbreitete sich Dreis einzigartige Erfindung im Nu. Für sein zweirädriges Laufrad erhielt er am 12. Januar 1818 ein großherzogliches Privileg, ein hoheitliches Schutzrecht, vergleichbar mit einem Patent. Es berechtigte den Erfinder, anderen den Nachbau seiner Erfindung zu untersagen. Reich wurde er trotzdem nicht.
Fahrverbote bremsten den Erfolg des neuen Verkehrsmittels. In den Städten wichen die Zweiradfahrer von den durch die Pferdekutschen zerfurchten Fahrbahnen auf die glatteren Gehwege aus und waren dort natürlich viel zu schnell. Schon Ende 1817 gab es in Mannheim das erste Gehwegfahrverbot. 1818 dann in Paris, 1819 in London, New York, Kalkutta, Philadelphia.
Der Erfinder des Urfahrrads starb 1851 in seiner Geburtsstadt Karlsruhe. Dass seine Idee ein Welterfolg wurde, hat er nicht mehr erlebt. Jahrzehnte später bekam sein Laufrad Pedale, Kettenantrieb und Luftreifen und entwickelte sich zum Fahrrad, wie wir es heute kennen. Zu dieser Zeit begann man sich auch wieder an Karl von Dreis zu erinnern.
Und hier im Kakadu-Infotag haben wir eben auch an ihn erinnert. 1818, also vor 200 Jahren, hat er sein Urfahrrad patentieren lassen, was ja eigentlich ein Laufrad war. Und heute machen da auch wieder Firmen ganz viel Geld mit, in der kleinen Variante für eure kleinen Geschwister nämlich, die, bevor sie Fahrrad fahren, auf dem Laufrad rumsausen. Wer hat's erfunden? Der Karl von Dreis. Ihr wisst das jetzt. Kakadu hören macht schlau.
Hallo?
So, Tiger, hier ist dein Salat. Ganz frisch. Lass ihn dir schmecken.
Der sieht aber gut aus.
Ist er auch. Total bio. Ohne Chemie.
Lecker.
Und deswegen sind da auch Würmer und Schnecken mit drin.
Spinnst du? Was soll das?
Och, das ist doch bloß Eiweiß. Ist in vielen Ländern ganz normal, sowas zu essen.
Würmer, Schnecken, geht.
Also für manche Feinschmecker sind Schnecken eine echte Delikatesse.
Ja, mag ja sein, aber nicht für mich.
Probier doch erst mal.
Ja, also, komm nicht in Frage, Kakadu, den Salat muss man waschen. Dabei Würmer, Schnecken und Käfer entfernen.
Dabei muss man die ja dann anfassen, oder?
Ja, sicher.
Nee, niemals. Igitt, Igitt, Igitt.
Wow, mir ist jetzt auch ganz anders geworden. Habe ich eben noch gesagt, Kakadu hören macht schlau. Dann sage ich jetzt, Kakadu hören kann einem einen kalten Schauer über den Rücken jagen. Wir müssen ganz schnell das Thema wechseln. Weg mit Salat, weg mit Schnecken. Wir haben jetzt Kastanien. Immerhin. Und zwar nicht die runden braunen, aus denen man im Herbst so schöne Kastanienmännchen basteln kann. Nein, wir haben jetzt Maronen für euch. Das sind die Früchte der Esskastanie. Die Esskastanie ist der Baum des Jahres 2018 und sie hat tatsächlich das Zeug zum Superstar. Das erfahren die 8-jährige Olivia und ihre Freundin Selma an einem Stand, an dem die Esskastanien, also die Maronen, in Leckereien verwandelt werden.
Oh, die wärmen ganz schön die Hände.
Ah, ja.
Oh, schön.
Olivia und Selma stehen vor einem fahrbaren Esskastanienstand. Auf einem knallroten Dreirad sind eine Waage und ein kleiner Ofen montiert.
Das ist unser Warmhalteofen, damit die Kastanien, bis die Leute gekommen sind, schön warme Maronen haben.
Neben dem Gefährt stehen große gasbetriebene Eisentonnen. Auf ihnen rösten die dunkelbraunen Nüsse des Baumes.
Ja, ich heiße Aslan und ich röste Maroni hier an unserem Esskastanienstand.
Ich bin Nina, ich bin auch Teil der Kastanienrösterei. Und die Idee ist ein bisschen aus Portugal mitgebracht worden, weil da steht an jeder Ecke, stehen da Esskastanien-Maroni-Verkäuferinnen.
Esskastanien lieben es warm.
In der Türkei gibt es viele Maronen, in Frankreich, in Italien, auch in Spanien gibt es welche.
Doch auch in Deutschland kann man die hochgewachsene Esskastanie manchmal in Parkanlagen oder als Alleebäume entdecken.
Kennt ihr das schon?
Nein.
Was? Ihr habt noch keine Maroni gegessen?
Nein.
Ich schon.
Das ist eine goldgelbe Frucht da drin. Und du musst diese Schale abmachen Und dann kannst du sie essen. Die ist sehr gesund, da ist viel an Vitaminen drin.
Esskastanien, der Name verrät, es kann man essen. Doch die glänzend braunen Früchte des bekannten Kastanienbaumes, die wir im Herbst so gern sammeln, eignen sich nur als Tierfutter. Deshalb wird dieser Baum auch Rosskastanie genannt, Pferdefutter eben.
Die Rosskastanie ist ganz rund. Die hat keine Spitze. Die Maronen haben immer eine Spitze und oft eine flache Seite und eine runde Seite. Die sehen fast herzförmig aus. Und die Esskastanie hat zusätzlich noch so eine fällige Stachelschale.
Ess- und Rosskastanien sind nicht miteinander verwandt. Nur die Ähnlichkeit der Früchte hat dazu geführt, dass die Bäume den gleichen Namenstamm tragen. Buchen und Eichen sind die echten Verwandten der Esskastanie.
Und die Blätter des Kastanienbaums, des Esskastanienbaums, sind eher lanzettenartig. Und das ist eigentlich der Hauptunterschied. Wenn man den Baum von außen betrachtet, dann erkennt man das direkt an den Blättern. Ah, das ist ein Esskastanienbaum.
Was ist lanzettenartig?
Ja, so spitz zulaufend würde ich lanzettenartig bezeichnen.
Die Esskastanie trägt längliche, lederartig feste Blätter mit gezacktem Rand. Im Frühling blüht der Baum üppig weiß und nährt zahlreiche Insekten. Im Herbst reifen dann die Nüsse.
Dieses Jahr haben wir italienische.
Doch bevor Nina und Aslan ihre Ware verkaufen können, müssen sie die Schale jeder einzelnen Nuss einritzen. Warum?
Denn es ist so, dass in den Maronen sehr viel Wasser drin ist. Und die Schale, die lässt kein Wasser durch. Das heißt, wenn die Marone erhitzt wird, dann wird das Wasser zum Wasserdampf.
Und da es nicht raus kann, weil die Schale nicht wasserdurchlässig ist, gibt es dann so einen Druck und dann irgendwann bam.
Doch das passiert den beiden Profis zum Glück nur selten. Sie produzieren feinste, heiße Ware.
Sie schmecken so ein bisschen süßlich, aber auch herzhaft, finde ich. Also man kann sie eigentlich zu allem essen.
Maronen gehören vor allem in Frankreich, Italien und der Schweiz auf den Mittagstisch. Sie füllen Braten, dienen als Beilage oder werden zu Suppen püriert.
Oder auch dann süß als Crème de Maron. Also in der Schweiz werden zum Beispiel die sogenannten Vermicellen damit gemacht. Das ist dann so Vanilleeis, Sahne, ganz viel süße Kastaniencreme. Und das wird dann wie in so einem, kennt ihr diese Spaghetti-Eis-Drückteile irgendwie? Da wird es dann so wie... Ja, Maronennudeln sozusagen gemacht.
Doch Maronen waren nicht immer eine Luxusdelikatesse.
Bis Ende des 19. Jahrhunderts war das so arme Leute essen. Und es gibt eigentlich zwei Gründe. Einmal durften in bestimmten Regionen die Leute auch Kastanienbäume auf öffentlichem Grund umsonst anpflanzen. Sie brauchten kein eigenes Land dafür. Und deswegen war das für geldlose Menschen auch interessant. Und zum anderen, gerade in den bergigen Regionen konnte man oft auch nicht so eine Feldwirtschaft betreiben, ne, weil einfach die Flächen nicht da waren oder es so steinig war. Und die Maronen oder die Esskastanienbäume, die wachsen dann auch dort und können sich gut festhalten.
Und das sind nicht die einzigen Vorteile.
Und die sind halt unglaublich nährstoffreich und machen total satt und die sind auch unglaublich gesund und stärkend.
Auf einem kleinen grünen Schild am Esskastanienstand sind die Superkräfte der Nüsse aufgelistet. Magnesium, Vitamin B, kalorienarm. Doch es ist wohl eher der Duft und vor allem der Geschmack, der die Leute an diesem Tag von den leckeren, gerösteten Maronen überzeugt.
Oh, lecker. Sie sehen so künstlich aus.
Ja.
100 Gramm und nochmal eine große Marone dazu.
Dankeschön.
Appetit, danke auch. Die Esskastanie ist der Baum des Jahres 2018 und ich muss meine Kollegin Regina Voss nachher unbedingt mal fragen, wo sich denn dieser Stand befindet, den sie mit Olivia und Selma besucht hat und wo die drei dann die gerösteten Maronen kosten durften. Das klang doch einfach gar zu gut.
Du bist aber groß geworden.
Deine Freunde vom neuen Album Keine Märchen und das war eben Du bist aber groß geworden. Aber ich sag euch jetzt mal die andere Sicht. Wisst ihr überhaupt, wie schwer das ist, wenn man schon viele Jahre langweilig ausgewachsen ist und dann sieht man euch so faszinierend in die Höhe schießen? Da purzelt dieser Satz einfach ganz schnell raus. Du bist aber groß geworden. Seid ein bisschen milde mit uns. Wir kommen jetzt von dem Satz Du bist aber groß geworden zu dem Satz Du bist aber alt geworden. Und damit sind wir direkt bei der Tube. Eigentlich heißt sie London Underground, die Londoner U-Bahn, aber die meisten nennen sie eben Tube. Das ist Englisch für Röhre. Übermorgen, am 10. Januar, hat die Alte Geburtstag und wird eben 155 Jahre. Annette Besler ist für uns eingestiegen in die älteste Röhre der Welt.
Sie ist ziemlich alt, unbequem, kommt oft zu spät und treibt deshalb jeden Tag Tausende von Menschen zur Weißglut. Aber Sie ist auch unersetzlich. Die Londoner U-Bahn, besser bekannt als Tube. 155 Jahre rattert sie schon durch den Untergrund, legt sich kreischend in die Kurven und wird stolz als älteste Untergrundbahn der Welt gefeiert.
I've opened up the train, ready to go. I'm gonna change the destination.
Jetzt hören wir, wie Jim berichtet, als U-Bahn-Fahrer, wie er die Zug fahrbereit kriegt. Einschließlich, dass er ist dafür verantwortlich, dass das Schild vorne am Zug stimmt, wegen der aktuellen Fahrziel, wo der Zug zunächst fährt.
In ihrer Anfangszeit fuhr die Tube mit Dampflokomotiven unter der Erde herum. Zusätzlich gab es noch Raucherabteile für die Fahrgäste. Was für ein Qualm.
My name is Martin Courtney. I'm a therapist and I use the U-Bahn a lot.
Aus dem Leben der Londoner ist die heute elektrisch fahrende und natürlich rauchfreie U-Bahn nicht wegzudenken. Auch Martin Courtney nutzt die Tube schon sehr lange.
Ja, als Kind ging ich nach London mit meinen Eltern, als ich 10 oder noch jünger war, und habe das immer in Erinnerung, wie spannend es war, sehr, sehr tief, die ganz langen Treppen tief in der Erde hinzugehen und auf Züge warten, und habe mich immer darauf gefreut.
Auch als Erwachsener ist Martin noch fasziniert von der Tube. Zum Beispiel von den endlos langen Rolltreppen, die die Menschen in das unterirdische Tunnelsystem hinunter befördern.
Der Form von die Wagen ist rund und dann der Tunnel ist auch rund und es passt haargenau in diese Rohre. Und deswegen, glaube ich, hat man das so Tube genannt.
Wer sich der Londoner U-Bahn anvertraut, muss etwas aushalten können. Erst der Abstieg über Treppen in ein dunkles Loch hinab, dann Schlange stehen vor den Ticketsperren, weiter hinunter mit der Rolltreppe durch enge, verwinkelte Gänge hetzen und sich zum Schluss in überfüllte Waggons quetschen. Erst dann heißt es, abfahren bitte.
About 400 kilometers of underground route in London.
Er sagt, dass es gibt 400 Kilometer Gleis und U-Bahn-Stationen 270, 280 und alles zusammen 2,3 Millionen Passagiere, die täglich die U-Bahn benutzen.
Der Direktor des Museums für Verkehr in London hat alle Zahlen zur Tube im Kopf. Diese gigantische Gleisanlage unter der Stadt ist eine architektonische Meisterleistung. Allerdings hat sie, verglichen mit modernen U-Bahnen in anderen Städten, auch viele Mängel, wie zum Beispiel die ewig langen Wege. Schon damals, im Jahr 1863, ging es beim Bau der U-Bahn vor allem darum, Millionen Menschen jeden Morgen zur Arbeit und abends wieder zu ihren Wohnungen zu transportieren. Das ist heute genauso. Kaum jemand kann die Mieten in der Innenstadt der Metropole bezahlen. Die Menschen müssen oft sehr weit bis zu ihrer Arbeitsstelle fahren. Mit der U-Bahn natürlich.
Jede Fahrt ist anders. Man muss ständig lange Zeit warten. Man muss für alles bereit sein. Es ist in jeder Hinsicht komplizierter im Vergleich zu der deutschen U-Bahn.
Das liegt auch daran, dass die Tube das längste Streckennetz Europas hat. Also kein Vergleich mit der U-Bahn in Berlin oder Hamburg oder mit der Metro in Paris oder Kopenhagen. Die älteste U-Bahn in Europa ist gleichzeitig auch die mit den meisten Kilometern Gleis.
In London ist das alles so groß. In manchen Stellen führen viele Linien über und untereinander in ein ganz komplexes Netzwerk, was fast unvorstellbar ist eigentlich. Ja, es ist viel chaotischer.
Chaotisch und sehr, sehr berühmt. Die Londoner U-Bahn, die von den Londonern aber nur Tube genannt wird, das heißt Röhre. Übrigens war sie 150 Jahre lang tatsächlich die älteste U-Bahn der Welt und sogar immerhin ist es heute noch die längste U-Bahn der Welt. Aber jetzt, wo die gute Tube 155 geworden ist, wurde sie quasi auf den letzten Metern von den Chinesen überholt. Auf Platz 1, nämlich in Sachen Gleiskilometern, ist jetzt die Metro in Shanghai und auf Platz 2 die U-Bahn in Peking. Egal, die gute alte Tube in London bleibt was ganz Besonderes. Morgen verlassen wir den Untergrund wieder und tauchen dafür ein in die Welt der Medien. Unter anderem geht's um einen Film. Kennt ihr Indiana Jones, den mit Peitsche und Hut, den Archäologen mit den vielen Abenteuern? Morgen gibt's ein neues Abenteuer mit einem mit Hut, mit Peitsche und der heißt aber Ted Stones. Was sich dahinter verbirgt, wird uns Anna verraten, unsere Kinoexpertin. Dazu ein neues Buch und eine Spiele-App, die wir aber echt kritisch anschauen. Hier machen jetzt die Kollegen von der Tonart weiter. Ich bin Rieke und sag wie immer Tschüss und Bye-bye. Bis morgen um 3.